das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Passender hätte der Zeitpunkt für Bundeskanzlerin Merkel kaum sein können. Mitten in ihrer schweren Regierungskrise in Berlin, im Flüchtlingsstreit mit der Schwesterpartei CSU, kommt ihr wichtigster internationaler Verbündeter zu einer Landpartie aufs brandenburgische Schloss Meseberg zu Besuch. Und Frankreichs Präsident Macron bringt bei bestem Wetter nicht nur gute Laune und willkommene Abwechslung von innenpolitischen Turbulenzen mit, sondern auch ein deutliches Zeichen der Unterstützung. Sie braucht ihn fürs politische Überleben, er braucht sie für den Neuanfang in Europa. Bei der gemeinsamen Meseberger Erklärung ging es dann natürlich auch um die Zukunft der EU insgesamt, um Reformen der Wirtschafts-, der Währungsunion, um den Euro-Rettungsschirm oder gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik. Aber in erster Linie schwebte die Berliner Regierungskrise um die Flüchtlingsfrage über dem Treffen des deutsch-französischen Ministerrats. Volker Schwenk.
Eine innige Umarmung für den teuren Verbündeten aus Paris und ein kühler Händedruck für den eigenen Innenminister. Nach den unionsinternen Streitereien der letzten Tage freut sich die Kanzlerin über Rückendeckung und die bekommt sie von Präsident Macron. Deutschland und Frankreich wollen Flüchtlinge an der deutschen oder französischen Grenze zurückschicken, wenn sie schon anderswo in der EU registriert wurden. Das klingt, als habe Seehofer sich durchgesetzt. Aber es soll kein nationaler Alleingang, sondern eine europäische Lösung sein und eine, die Länder wie Italien oder Griechenland einbezieht. Das ist dann doch die Merkel-Linie. Frankreich und Deutschland versichern sich bilateral, so Macron, dass alle, die im Schengen-Raum registriert wurden, so schnell wie möglich in jenes Land des Schengen-Raums zurückgeschickt werden können, in dem sie zuerst registriert wurden.
Wer vor Krieg, Terror und Verfolgung flieht, kann in Europa um Asyl bitten, aber die Asylstandards müssen angeglichen werden. Und es muss möglich sein, das in allen Ländern des Schengen-Raums zu tun und nicht sich das Land auszusuchen, in dem der Asylantrag gestellt wird.
Eine grundlegende europäische Asylreform wollen Merkel und Macron voranbringen. Mit einer europäischen Asylbehörde, mehr Grenzschutz und mehr Solidarität mit Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländern. Da sind sich beide einig. Und auch bei der gemeinsamen Wirtschafts- und Finanzpolitik sind die Kanzlerin und Frankreichs Präsident einander näher gekommen. Ein Milliardenbudget für die Eurozone soll es geben, um die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Euro-Staaten auszugleichen. Frankreich und Deutschland sagen, wir wollen ein Eurozonenbudget, wo es bis jetzt noch gar nichts gibt, betont Macron. Seit Jahren habe man nicht mehr so klare gemeinsame Entscheidungen getroffen. Es gebe eine gemeinsame Vision.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zusammenarbeit und wir können, glaube ich, sagen, heute ist ein kleines Stück des Weges geschafft.
Macron und Merkel in demonstrativer proeuropäischer Einigkeit. Macron braucht die Kanzlerin, damit sein Traum von Europa wenigstens teilweise Realität wird. Und Merkel braucht Macron, damit es beim EU-Gipfel Ende des Monats auch was Konkretes in Sachen Migration gibt. Die Unterstützung des EU-Kommissionspräsidenten ist beiden sicher.
Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass das, was die Konsensmasse des deutsch-französischen Papiers ausmacht, und das stimmt überein mit dem, was wir einen Vorschlag gebracht haben, dass dies zum Durchbruch kommt.
Beim Gruppenfoto stellt sich Frankreichs Präsident zwischen Angela Merkel und ihren Innenminister. Den Rücken gestärkt hat der Europäer Macron heute vor allem einer, der Kanzlerin.
Und wir fragen nach bei Markus Preis in Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat heute vorgeschlagen, aus Seenot gerettete Flüchtlinge künftig nicht mehr nach Europa zu lassen, sondern sie in zentralen Sammelpunkten außerhalb der EU unterzubringen. Diesen Vorschlag soll der EU-Gipfel kommende Woche beraten. Ist das die Richtung, in die die EU nun steuert?
Ja, die EU nimmt sich jetzt offenbar Australien zum Vorbild nach dem Motto, niemand, der als Flüchtling in ein Boot steigt, soll auf diesem Wege Europa erreichen können. Solche Vorschläge gab es in der Vergangenheit schon öfter, unter anderem 2016 vom damaligen deutschen Innenminister Thomas de Maizière. Der Unterschied ist nur, damals hat das eine Welle der Empörung ausgelöst. Heute soll das ganz offiziell dann auf dem EU-Gipfel diskutiert werden. Das zeigt, wie sehr sich der Wind in Europa gedreht hat. Grenzen hochziehen, maximale Abschottung und Flüchtlinge möglichst weit weghalten, das ist der neue Mainstream offenbar in der EU. Wohl auch, weil man sich ansonsten auf nichts anderes einigen kann, denn sobald die Flüchtlinge erstmal an Land sind, dann beginnt der große Streit.
Aber wie realistisch ist denn dieser Vorschlag von Donald Tusk?
Ja, es zeichnet sich auf jeden Fall politische Unterstützung ab. Also Länder wie Dänemark oder Österreich fordern das ganz explizit. Merkel und Macron haben sich heute auf jeden Fall nicht dagegen ausgesprochen. Aber es gibt konkrete Probleme. Das erste ist, an welchem Ort soll das denn bitte stattfinden? Bislang hat sich noch kein Land gemeldet. Libyen und Tunesien wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Ein Land, das immer wieder genannt wird, ist Albanien. Das liegt auch an der Mittelmeerküste und will zufälligerweise auch EU-Mitglied werden. Also da hätte man vielleicht eine Art Druckmittel. Und ein zweites Problem, was es gibt, ist ein juristisches. Wir haben in Deutschland das Grundrecht auf Asyl. Das steht in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung. Und viele Juristen zweifeln, ob man das einfach, die Prüfung oder auch die Vorprüfung, einfach so auslagern kann. Also Fazit des Ganzen, Tusks Vorschläge sind realistisch, was die mögliche politische Unterstützung angeht. Bei der konkreten Umsetzung gibt es auf jeden Fall noch ein paar Schwierigkeiten.
Markus Preis, vielen Dank für die Einschätzungen nach Brüssel. Weil eine große solidarische Einigung in der Flüchtlingsfrage mit allen EU-Partnern beim Gipfel Ende des Monats alles andere als sicher ist, sucht Kanzlerin Merkel den bilateralen Konsens. Gestern mit Italien, heute mit Frankreich. Und da zeigt sich, zwischen diesen beiden Nachbarländern gibt es schon seit Jahren so etwas wie ein bilaterales Abkommen über Flüchtlinge. Doch ob das an der italienisch-französischen Grenze so funktioniert wie geplant und auch als Vorbild taugt, Matthias Wehrt.
Es sind scharfe Grenzkontrollen wie zwischen zwei Staaten, die einander misstrauen. Bilder, die der Vergangenheit angehören sollten, im vereinten Europa der offenen Grenzen. Hier in Mentan geht es nicht um Schmuggler, sondern um Flüchtlinge, die aus Italien nach Frankreich wollen. Weil die Grenzübergänge bewacht und die Wanderpfade über die Alpen schwierig sind, versuchen es tausende Flüchtlinge, wie hier im italienischen Ventimiglia, immer wieder mit der Bahn. 40.000 im letzten Jahr, auch jetzt noch Monat für Monat mehrere hundert. Frankreich will das verhindern. Wer ohne europäischen Pass erwischt wird, den bringen sie schnurstracks wieder nach Italien, selbst wenn sie allein und minderjährig sind. Mit Methoden, die nicht immer legal seien. Deswegen haben die Verwaltungsgerichte schon zigmal entschieden, dass die Grundrechte dieser verletzlichen Minderjährigen nicht gewahrt seien. Schon seit 25 Jahren gibt es ein Abkommen zwischen Frankreich und Italien über den Umgang mit Flüchtlingen. Es regelt den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit an der Grenze. Doch von den umstrittenen Rückführungsmethoden der Franzosen steht darin nichts. Gestern habe ich es wieder versucht, aber die Polizei hat mich gleich wieder geschnappt. Und so geht das Spiel Tag ein, Tag aus. Italienische Beamte schauen weg und lassen die Flüchtlinge in die Züge nach Frankreich steigen. Und jenseits der Grenze werden dieselben Flüchtlinge in Mannschaftsbussen der französischen Grenzpolizei gleich wieder zurückgeschafft. Die Kooperation zwischen Frankreich und Italien, das wird hier offensichtlich, klappt hinten und vorne nicht.
Das Ringen von Merkel und Macron um eine europäische Flüchtlingspolitik und eine EU-Reform kommentiert Sabine Rau vom Westdeutschen Rundfunk.
Der Fahrplan steht buchstäblich in letzter Minute. Nur wenige hatten daran noch geglaubt. Lange hatte der französische Präsident auf eine Antwort aus Deutschland gewartet. Die Stimmung in Paris war zuletzt frostig. Zu Recht. Macron und Merkel haben heute ein klares europäisches Signal gesetzt. Ein Signal, das Populisten und Europaverächtern Paroli bietet. Beide, Macron und Merkel, standen erheblich unter Druck. Beide brauchten jetzt einen Erfolg. Merkel hat in der beispiellos und verantwortungslos aufgeheizten Flüchtlingsdebatte Rückendeckung von Macron bekommen. Frankreich ist bereit, Flüchtlinge zurückzunehmen und mehr noch, klare Absage an Alleingänge à la Horst Seehofer. Stattdessen ein abgestimmtes europäisches Vorgehen, Asylzentren in Afrika inklusive. Damit wendet sich die Kanzlerin allerdings von ihrer liberalen Flüchtlingspolitik komplett ab. Macron bekommt im Gegenzug sein Eurozonenbudget für Investitionen und mehr Gerechtigkeit in Europa, ein Kernstück seiner Reformvorschläge. Allerdings, von seinem großen Wurf bleibt wenig. Merkel hat das Budget schon im Vorfeld zusammengestrichen. Schade, Macron hätte mehr verdient als kleinteilige Zugeständnisse aus Berlin. Deutschland hätte diesmal zeigen können, was ihm Europa wert ist. Immerhin, es gibt jetzt einen Plan, einen deutsch-französischen Fahrplan für Europa. Der Härtetest steht allerdings noch bevor. Ende Juni kommt der EU-Gipfel und da sitzen alle mit am Tisch, auch die Populisten und Europaverächter.
Sabine Rau kommentierte. Und mitten in die Diskussion um Flüchtlinge in Europa kommt heute eine bestürzende Zahl vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Demnach waren im vergangenen Jahr weltweit mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. 68,5 Millionen Menschen. Zwei Drittel davon sind innerhalb ihrer Heimatländer auf der Flucht. Insgesamt eine immense Herausforderung in erster Linie nicht für die reichen Länder Europas, sondern für die, die ohnehin schon mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Die meisten Flüchtlinge, 6,3 Millionen, kommen aus Syrien, aus Afghanistan 2,6 Millionen, aus dem Bürgerkriegsland Südsudan 2,4 Millionen. Entsprechend nehmen die jeweiligen Nachbarländer auch am meisten Menschen auf, je 1,4 Millionen Pakistan und Uganda und die Türkei 3,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich, in Deutschland lebten im vergangenen Jahr 970.400 Flüchtlinge in Deutschland. Auch in Süd- und Mittelamerika machen sich viele Menschen auf den Weg, um Gewalt und Armut zu entkommen. Doch die Szenen, die sich seit einigen Wochen an der texanisch-mexikanischen Grenze abspielen, die sorgen auch innerhalb der USA für Empörung. Weil wegen der neuen Null-Toleranz-Haltung der US-Regierung Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Verena Bünden.
Kinder in Maschendrahtkäfigen. In diesem Aufnahmelager in McAllen, Texas, werden sie von ihren Eltern getrennt. Offiziell ab dem Alter von 5 Jahren. Alles geht geordnet zu, wollen diese Behördenbilder vermitteln. Ganz anders bei diesem Tonbandmitschnitt aus einer Aufnahmeeinrichtung, die dem Investigativportal ProPublica zugespielt wurde. Kinder weinen und rufen verzweifelt nach ihren Eltern. Besucher bestätigen Anzeichen von Traumatisierung. Da waren einige sehr stille Kinder und ein kleines Mädchen, das nur geschluchzt und gewimmert hat und mit ihren kleinen Fäusten auf die Matten geschlagen hat. Sie hat einfach nur geweint. Sie war jünger als 2 Jahre. Die Aufnahmeeinrichtungen für Kinder, darunter auch unbegleitete Minderjährige, werden streng abgeschirmt. Wegen Überfüllung gibt es bereits erste Zeltcamps an der Grenze zu Mexiko. Mexikos Außenminister nannte das Vorgehen grausam, unmenschlich und einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Aber auch in den USA geht ein emotionaler Aufschrei durchs Land. Vertreter verschiedener Kirchen protestierten heute in Washington gegen die Trump-Regierung, die ihre harte Linie mit einem Bibelzitat verteidigt hatte. Das ist teuflisch. So etwas ist gegen die Bibel. Und ausgerechnet das mit der Bibel zu rechtfertigen, ist noch schlimmer. Ich könnte das nie ertragen, wenn das meinen Kindern passiert und auch nicht anderen Kindern. Es ist unglaublich, als Christin oder auch als Amerikanerin zu denken, dass das hier in unserem Land passiert. Auch unter Republikanern wächst die Sorge, dass das Thema zum politischen Bumerang werden könnte. Diese Bilder von weinenden Kindern, die von Müttern und Vätern weggerissen werden, sind furchtbar. Das muss aufhören. Präsident Trump zeigt sich bislang unbeeindruckt und schürte Ängste vor lateinamerikanischen Jugendbanden. Die Menschen, die kommen, verstoßen gegen das Gesetz. Sie bringen ihre Kinder in Gefahr und offen gesagt alle unsere Kinder. Noch heute wird sich Trump mit Kongressabgeordneten seiner Partei treffen und erhöht den Druck auf alle Parlamentarier. Er will, dass sie die Finanzierung seiner Grenzmauer verabschieden und strengere Gesetze bei der legalen Einwanderung. Das ist vielleicht eine großartige Chance, um etwas zu verändern. Manche sagen, wir sollten 5000 neue Richter für Asylverfahren anheuern. Ich will keine Richter, ich will Grenzschutz. Eine weinende 2-Jährige aus Honduras, das Sinnbild der amerikanischen Flüchtlingspolitik. Kritiker sagen, es liege allein in der Hand des US-Präsidenten, seine Null-Toleranz-Politik zu entschärfen.
Kanzlerin Merkel hat heute US-Präsident Trump deutlich widersprochen. Es geht um seine Aussagen zu Kriminalität in Deutschland. Und damit beginnen weitere Nachrichten heute mit Thorsten Schröder.
Trump hatte heute auf Twitter geschrieben und später in einer Rede in Washington nochmals behauptet, in Deutschland hätten Verbrechen um 10% zugenommen, seit Flüchtlinge aufgenommen worden seien. Merkel verwies in Meseberg auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Danach wurden vergangenes Jahr 5,76 Millionen Straftaten registriert. Das ist der niedrigste Wert seit 25 Jahren. Die Kanzlerin sprach von ermutigenden Zahlen. China hat verärgert auf die US-Zölle reagiert, die Präsident Trump am Freitag für chinesische Importe angekündigt hatte. Das Handelsministerium in Peking will mit Vergeltungsmaßnahmen antworten. An den Börsen weltweit gab es daraufhin Kursverluste. Aus Frankfurt Anja Kohl.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China schaukelt sich hoch. Mittlerweile stehen gegenseitige Zollandrohungen auf Waren im Wert von 400 Milliarden Dollar im Raum. Das Brisante daran, mit den USA und China liegen die zwei Schwergewichte der Weltwirtschaft im Clinch. Die Furcht vor einer Eskalationsspirale ist begründet. De facto werden seit diesem Jahr weltweit Güter von fast 180 Milliarden Dollar bezollt, die zuvor mit geringeren Zöllen oder gar zollfrei gehandelt wurden. Es verschreckt Unternehmen, Verbraucher, Anleger. Die Exporte der Euro-Länder sind bereits deutlich zurückgegangen. Dies spürt vor allem die deutsche Wirtschaft. Gleich zwei Konjunkturforschungsinstitute, das IFO und das RWI, senkten heute ihre Prognosen. Bislang rechneten sie mit mehr als 2%, nun nur noch mit 1,8% Wachstum in Deutschland. Denn auch der Konsum lässt nach. Die Verbraucher halten sich mit Käufen zurück. Und es wird bereits weniger investiert. Ein Schwächeanfall der Wirtschaft auf ganzer Linie.
Die Börsendaten. Der DAX sinkt um 1,2 Prozentpunkte auf 12.678 Zähler. Der Dow Jones schloss ebenfalls im Minus bei 24.700 Punkten. Der mittlerweile beurlaubte Audi-Vorstandschef Stadler wollte angeblich gegen einen Belastungszeugen aus dem eigenen Unternehmen vorgehen. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergibt sich dieser Verdacht für die Münchner Staatsanwaltschaft aus einem kürzlich abgehörten Telefonat. Darin soll Stadler die Beurlaubung eines Audi-Mitarbeiters erwogen haben, der Ermittlern gegenüber in der Abgasaffäre umfassend ausgesagt hatte. Stadler kam gestern wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Bundeskanzlerin Merkel hat beim Petersberger Klimadialog größere Anstrengungen im Klimaschutz angekündigt. Deutschland werde seine Klimaschutzziele für das Jahr 2020 nicht erreichen. Größtes Sorgenkind sei der Verkehr. Der Ausbau des Ökostroms komme dagegen gut voran. Umweltschützer kritisieren, Merkel sage zwar Richtiges, habe aber keine konkreten Pläne.
Die Beinfreiheit ist überschaubar, der Komfort lässt Wünsche offen, aber wenigstens kann man günstig von A nach B kommen. Billigflieger wie etwa Eurowings, Ryanair oder EasyJet haben Konjunktur und durchkreuzen immer häufiger den Himmel. Aber die billigen Flüge werden immer teurer. In diesem Frühjahr stiegen die Preise im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 14%. Das liegt an gestiegenen Kerosinkosten, an höheren Gebühren der immer häufiger angeflogenen großen Flughäfen. Aber es liegt auch an der Pleite von Air Berlin, durch die sich das Angebot auf dem deutschen Markt verknappt hat. Was aber ist eigentlich aus den Mitarbeitern der einst zweitgrößten deutschen Fluglinie geworden? Gret von Petersdorf berichtet.
Gewöhnungsbedürftig für James Phillips. Auf der Besucherterrasse anderen Piloten beim Starten zuzusehen, was er doch selber so viele Jahre gemacht hat, für Air Berlin. Und dann immer wieder diese Suche. Sieht man noch etwas vom einstigen Arbeitgeber?
Man hat immer noch eine da drüben.
Offenbar noch nicht umlackiert. Ein großer Teil des Kabinenpersonals fliegt nun für andere Fluggesellschaften. Auch James Phillips bekommt wieder einen Job als Pilot. Gut nach Monaten der Arbeitslosigkeit. Die Pleite war für viele erstmal ein Schock.
Ich glaube, für viele die Schlimmste war, zu Hause zu sitzen und nicht wissen, wie das weitergeht. Viele da haben dadurch ganz schnell an die erste Job genommen mit ganz schlechten Bedingungen. Die haben da aber teilweise auch zwischendurch gewechselt.
Der Markt für Piloten also besser als gedacht. Viele Kollegen aber fliegen nun in Asien. Da wird besser bezahlt als in Europa. Berliner S-Bahn-Gleise, die wird Manfred Burkhardt nun ständig vor der Nase haben. Er wird jetzt Lokführer. Vorher hat er bei Air Berlin die Wartung von Flugzeugen organisiert. Hangars reservieren, Ingenieure bestellen. Es ist, als wäre das schon ewig her.
War völlig anders, als jahrelang im Büro zu sitzen. Und selbst zu fahren, als nur immer zuzugucken, ist natürlich, soll ich sagen, ist geil.
Das ist hier unser Halteplatz.
Er hört genau zu, denn bald sind Prüfungen. Dass die Bahn ihn als 58-Jährigen noch ausbildet, freut ihn. Die sucht dringend Personal. Rund 50 Air Berliner sind bisher bei der Bahn untergekommen, darunter auch Stewardessen. Die Mentalität ist schon etwas anders als bei der Airline.
Hier ist es doch mehr Burschikosa.
Die Personaltransfer, eine Art Auffangbecken für rund 800 Air Berliner, Bodenpersonal. Chef Siegfried Backes hatte schon schwerere Betreuungsjobs. Fast alle sind bisher untergekommen, 10% im öffentlichen Dienst.
Das erfüllt mich allerdings mit Freude, wenn ich sehe, dass wir quasi die erste Welle, die hier bei uns angefangen hat am 1.11., mit über 86% vermittelt haben.
Diese Trolleys sind begehrte Sammlerobjekte geworden. 550 Euro das Stück. Die klassische Frage kommt in den Sinn, Meat or Vegetarian? Auch ehemalige Air Berliner trösten sich hier bei Wing Design.
Da kommen dann auch immer gleich kleine Geschichten. Damit habe ich gearbeitet mit dem Produkt und jetzt kann ich mir das doch noch irgendwie für zu Hause besorgen.
James Phillips spürt Wehmut. Die rund 8000 Ex-Air Berliner in alle Himmelsrichtungen verstreut. Und bei manchen weiß man überhaupt nicht, wo sie geblieben sind.
Wenn ein deutscher Präsident in die Vereinigten Staaten reist, dann ist ein Besuch beim amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus sicher ein Höhepunkt. Joachim Gauck traf hier 2015 den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Gaucks Nachfolger Frank-Walter Steinmeier besuchte bei seiner aktuellen USA-Reise nun ebenfalls ein Weißes Haus, allerdings nicht das hier in Washington, sondern dieses hier in Pacific Palisades bei Los Angeles. Hier lebte Nobelpreisträger Thomas Mann im amerikanischen Exil und machte das Haus zum bedeutendsten Treffpunkt deutscher Intellektueller, die vor der Nazi-Diktatur geflüchtet waren. Nun soll das Anwesen zur deutsch-amerikanischen Begegnungsstätte werden, in nicht ganz einfachen transatlantischen Zeiten. Moritz Rödle.
Er hat hier gelebt. Frido Mann, der Enkel von Thomas Mann, erklärt dem Bundespräsidenten, wie das frisch renovierte Haus vor gut 70 Jahren ausgesehen hat. Für ihn eine Rückkehr in seine Kindheit.
Hier wurden die Feste gefeiert, hier wurde diskutiert, hier wurde Weihnachten gefeiert, Silvester gefeiert, hier habe ich meine Gedichte aufgesagt, alles diese Dinge. Es ist hier sehr viel los gewesen.
Das Haus war während der Nazi-Herrschaft Thomas Manns Fluchtort in Amerika. 10 Jahre lebte er hier mit seiner Familie im Exil, schrieb während des Krieges deutschsprachige Radiobotschaften gegen das Hitler-Regime. Den historischen Wert der Villa erkannten die Nachbesitzer kaum. Das Anwesen verfiel, es drohte sogar der Abriss. Das verhinderte die Bundesregierung, kaufte das Haus vor 2 Jahren für einen Millionenbetrag und ließ es aufwendig renovieren. Das war ein politisches Weißes Haus und Thomas Manns Arbeitszimmer war gewissermaßen das Oval Office der Exilopposition gegen Hitlers Terrorherrschaft in Berlin. An diese Tradition will die Bundesregierung anknüpfen. Deshalb werden im Thomas-Mann-Haus bald deutsche Intellektuelle und Künstler wie Burkhard Klausner einziehen. Sie sollen gemeinsam mit den amerikanischen Partnern Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit finden.
Wo soll unsere Gesellschaft hin angesichts der Herausforderungen von Immigration, von Wir-sind-wir-Mentalität, America first, Germany first? Das kann es nicht sein. Also werden wir hier darüber unter anderem auch nachdenken.
Der Ort soll so auch dazu beitragen, die deutsch-amerikanische Freundschaft wieder zu stärken.
In Beziehungen, die einem wichtig sind, muss man investieren, gerade dann, wenn sie schwierig sind.
Steinmeiers Botschaft, die USA sind mehr als Donald Trump. Mit diesem Amerika will Deutschland im Dialog bleiben.
Patienten, die ohne Überweisung in ein Krankenhaus gehen, dürfen nicht einfach ohne Untersuchung weggeschickt werden. Das hat das Bundessozialgericht entschieden und Bedingungen festgelegt. Noch einmal Thorsten Schröder.
Krankenhäuser dürfen Patienten grundsätzlich auch ohne Überweisung eines niedergelassenen Arztes behandeln. Einzige Voraussetzung ist nach dem Urteil des Bundessozialgerichts, dass die Klinikbehandlung erforderlich und wirtschaftlich gewesen sei. Konkret ging es um die Weigerung der AOK Niedersachsen, eine Klinikrechnung zu zahlen. Die Kasse hatte argumentiert, nach einem Vertrag zwischen den Verbänden der Krankenhäuser und der Krankenkassen sei eine Überweisung nötig. Das Bundessozialgericht urteilte, dieser Vertrag verstößt gegen Bundesrecht. Auch in anderen Bundesländern gibt es solche Verträge. Bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland hat Kolumbien in der Gruppe H sein Auftaktspiel gegen Japan mit 1:2 verloren. Die favorisierten Südamerikaner mussten wegen einer roten Karte fast die gesamte Partie in Unterzahl spielen. Das Team aus dem Senegal schlug die Mannschaft aus Polen 2:1. Am Abend traf in der Gruppe A WM-Gastgeber Russland in seiner zweiten Partie auf Ägypten.
Ägyptens Superstar Mohamed Salah zum ersten Mal nach seiner Verletzung in der Startelf. Aber auffällig war er lange Zeit nur auf der Tribüne. Eine torlose, ereignisarme erste Halbzeit. Kurz nach dem Seitenwechsel dann die Führung für Russland durch ein Eigentor von Ahmed Fatih. Russland schon mit einem 5:0 gegen Saudi-Arabien, legte in der 59. Spielminute nach. Die Vorarbeit von Samedov und Fernandes, Denis Cheryshev mit seinem dritten Turniertreffer. Und nur 2,5 Minuten später Artem Tschuba gegen Ezagi und Gabriel und vorbei an El Shenawy zum 3:0. Die Schlussviertelstunde. Zobnin hält Mo Salah im Strafraum Elfmeter für Ägypten. Mo Salah in seinem ersten Spiel seit dem Champions-League-Finale verwandelt zum 3:1 Endstand. Ägypten nur noch mit theoretischen Chancen aufs Weiterkommen. Gastgeber Russland dagegen mit besten Aussichten aufs Achtelfinale.
Ja, da wollen auch die Deutschen hin. Noch ist ja nichts verloren und das Letzte, was stirbt, ist ja bekanntlich die Hoffnung. Doch nach dem völlig verkorksten deutschen WM-Auftakt, da war die Ratlosigkeit schon groß. Und es herrschte Redebedarf bei den Spielern, die sich hinter verschlossener Tür offenbar gehörig die Meinung geigten. Weil es so ja auch wirklich nicht weitergehen kann, wenn die Mission Titelverteidigung nicht sang- und klanglos schon in der Vorrunde zu Ende sein soll. Vor der Partie gegen Schweden am kommenden Samstag muss wieder ein echtes Team zusammenwachsen, das alles gibt. Benjamin Wüst über das Wiederaufbauprogramm der gestrauchelten Mannschaft.
Sie sind wieder aufgetaucht. Ankunft in Sotschi. Ein Stimmungsaufheller war die Reise aber offensichtlich nicht. Nach dem Mexiko-Spiel hatte sich das DFB-Team abgeschottet. Den Zugang verriegelt. Hinter den Kulissen sollte alles auf den Prüfstand. Beobachter waren dabei nicht willkommen. Die Aufräumarbeiten nach dem Fehlstart haben es in sich. Gestern redete keiner aus dem Team. Heute muss die versammelte Weltpresse 50 Minuten warten, dann kommt der Kapitän.
Erstmal sorry, dass wir jetzt auch zu spät gekommen sind. Wir hatten jetzt gerade noch eine Sitzung gehabt, die noch ein bisschen länger dauerte.
Das Mannschaftshotel Watutinki in Moskau, zuletzt ein einziger Besprechungsraum, eine Hochburg des Austauschs.
Wir sind eigentlich unsere schärfsten Kritiker und sind da sauer auf uns selbst.
Ratlos in Russland. Der Kapitän wirkt nachdenklich.
Dieser Mut, dieses Selbstverständnis von uns und auch das Vertrauen in uns, das hat gefehlt. Warum das gefehlt hat, kann ich nicht beantworten.
Gekommen, um Geschichte zu schreiben. Aber auch 2 Tage nach der Auftaktpleite bleiben viele Fragen und die Stimmung angespannt. Am Samstag gegen Schweden erwarten alle eine Antwort auf dem Platz.
In der Tat. Und jetzt hat Claudia Klein hat schon die Antwort auf die Frage, wie morgen das Wetter bei uns wird.
Ingo, die habe ich und es wird heiß. Und zwar für einen ganzen Tag. Es kommt sehr warme Luft zu uns und das bedeutet 25 Grad im Norden, 30 Grad im Süden, im äußersten Südwesten sogar an die 32 Grad. Wir liegen unter Hochdruckeinfluss. Und dann der Absturz der Temperaturen. Das bedeutet für den Donnerstag im Süden immer noch sehr warm. Von Norden aber kommt eine Kaltfront und dahinter haben wir es dann im Norden gerade noch mit 15 Grad zu tun. Direkt an der Nordsee, am ehesten so auf den westfriesischen Inseln, schwere Sturmböen, die da möglich sind. Es gibt überall Schauer. Im Süden wird es noch mal heiß und sonnig. Das ist danach aber dann auch vorbei. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichteren Wolken zu tun. Nur ganz vereinzelt fällt daraus so ein bisschen Regen, ist so Sprüh- oder Nieselregen. Im Süden ist es oft sternklar. Da liegt auch die trockenere und wärmere Luft. Deswegen in der Nacht Tiefstwerte, die meist bei 13 bis 17 Grad liegen. Im Norden ist es etwas frischer mit Tiefstwerten von 9 bis 11 Grad, 9 Grad, wenn es mal längere Zeit Sterne zu sehen gibt. Morgen Vormittag starten wir erstmal mit noch kompakten Wolken. Im Südwesten ist es schon sehr sonnig und im Nachmittagsverlauf lockert es überall auf. Das heißt, verbreitet wird die Sonne doch auch mal längere Zeit dabei sein. Am ehesten noch im Nordosten etwas dichtere Wolken. Einzelne Schauer gibt es dann in Schleswig-Holstein, da im Binnenland und möglicherweise gegen Abend auch im Hochschwarzwald ein vereinzeltes Gewitter oder ein Schauer. Die Temperaturen steigen. Zuvor haben wir ja eben gesehen, auf etwas frischeren 19 bis 22 Grad an der Küste. Sonst werden es bis zu 32 Grad im Südwesten. Der Wind dazu dreht sich im Uhrzeigersinn um diese Hochbrücke, die dann morgen über dem Süden liegen wird. An der Nordsee ist der Wind schon deutlich spürbar, direkt auf der See sogar frischer Wind im Mittel. Danach wird es insgesamt und für alle windig und vor allen Dingen in Schauer- und Gewitternähe kann es Sturmböen geben. An der Nordsee sogar schwere Sturmböen. Es wird überall nass, im Süden nochmal sehr warm. Dort dann eben auch die heftigsten Schauer und Gewitter, wo es nochmal warm wird. Am Freitag überall recht kühl, das heißt Höchstwerte 15 bis 19 Grad und es wird immer wieder nass sein.
Eine Wetterachterbahnfahrt. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt jetzt ein Report München Extra, das sich mit dem Sprengsatz Asylpolitik und dem Machtkampf zwischen Merkel und Seehofer beschäftigt. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da, nach dem Fußball dann um 23:15 Uhr. Bis dahin, tschüss.